2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast gewann mit der dänischen Nationalmannschaft 2019 den WM-Titel und wurde 2016 in Rio Olympiasieger. Mit dem SC Magdeburg gewann er den nationalen Pokal, den EHF European League und die IHF Super Globe. 2022 wurde er mit dem SC Magdeburg deutscher Meister. Herzlich willkommen, Yannick Green. Ja, hallo Yannick, wir freuen uns, dass du unser Gast heute bist. Wie geht es dir aktuell?
Ja, danke für die Einladung. Es geht mir ganz gut. Wir haben gestern gespielt und deswegen bin ich ein bisschen K.O., aber sonst fit.
Okay, wie ist das Leben so in Paris? Ich glaube, jeder hat so diesen Wunsch und Vorstellung, oh, Paris, Stadt der Liebe. Hast du überhaupt Zeit, das so ein bisschen auch genießen zu können, diese Stadt und diesen Flair?
Also ich gebe mir Mühe, da so viel wie möglich zu erleben, aber wenn der Alltag erst wie sagt man so, anfängt, dann wird es schwierig, weil die Kinder müssen zur Schule, zum Sport, ich habe auch Stimmbau, Training und so weiter, Spiele. Aber natürlich versuchen wir so viel wie möglich zu erleben.
Paul hat gesagt, dass er gar kein Auto hat. Habt ihr ein Auto, mit dem ihr rumfahren könnt, oder wie ist das bei euch?
Nee, ich glaube, Autofahren in Paris ist nichts für mich. Da sind die so ein bisschen so aggressiv, glaube ich.
Na. Okay, also wie kommst du dann zum Training?
Ja, mit der Metro oder Okay. Wenn das Wetter schön ist, dann mit Fahrrad. Ich wohne nicht so weit von der Halle, also das ist eigentlich sehr, sehr einfach für mich.
Jetzt sagt man, ein guter Torhüter wird immer wie ein guter Wein. Je älter er wird, desto besser wird er. Wie lange hast du denn noch vor, Handball zu spielen? Also du bist jetzt auch schon 36, soviel ich weiß.
Ja, ich habe ja gesehen, Henning hat dieses Jahr wieder angefangen. Also da habe ich ja noch ein paar Jahre, wo ich spielen kann. Aber ich weiß es nicht. Solange jemand mich haben möchte, solange ich noch fit bin und Spaß habe, dann werde ich weiterspielen. Aber ehrlich gesagt noch nicht so viel daran gedacht, weil ich habe ein bisschen Angst für die Zeit nach dem Handballkarriere.
Okay, also wenn du das Thema schon ansprichst, es gibt jetzt noch keine Idee, wo du sagst, du weißt jetzt schon, was du nach dem Handball machst. Das ist für dich noch alles komplett offen.
Ja, komplett. Also wie gesagt, ich denke lieber nicht dran, weil das ist so ein bisschen, wie sagt man, mit Handball weiß ich, was ich zu tun habe, wie das Leben aussieht. Danach werden wir sehen.
Aber ist es dann vielleicht eine Option, im Handball zu bleiben? Ich meine, du hast viel Erfahrung und die in irgendeiner Form weiterzugeben, ob aktiv als Trainer oder vielleicht in einer leitenden Funktion, könnte das sowas sein, was dir Spaß machen würde?
Ja, also ich glaube, erstmal möchte ich die Wochenende frei haben, wenn ich aufhöre, Handball zu spielen. Aber irgendwann, das macht mir riesen Spaß und ich habe auch schon ein paar Jugendmannschaften trainiert und so und das finde ich richtig lustig. Aber ich glaube, meine, ich sag mal so, taktische Kundschaften, das ist nicht so für einen, dass ich Trainer werden kann. Vielleicht Torwarttrainer, aber ja, weiß ich nicht. Ich liebe Handball und will auch gerne in irgendwo da bleiben, aber mal sehen.
Vielleicht hättest du nicht so wie Henning ein bisschen beim Video besser aufpassen sollen, wenn du jetzt noch da dran bleibst, weil Henning, der hat auch mal beim Video geschlafen, deswegen hat er überhaupt nichts von Taktik mitbekommen.
Ich habe mir das immer von Matthias erklären lassen.
Da saß ich immer nur da und haben ihre Torhüter-Videos angeguckt und hat eigentlich vom Feldhandballer, was da passiert, überhaupt keine Ahnung gehabt.
Jetzt lässt du mich schon sehr schlecht darstellen. Also ich habe schon, also bei Nocker, muss ich sagen, habe ich schon vieles gelernt. Der hat die Dinge oftmals im Detail gut erklärt. Wie ist das für dich, diese taktischen Besprechungen? Also du bist mit Sicherheit dabei. Ist das für dich in irgendeiner Form interessant oder?
Also ich bin lange nicht eingeschlafen. Das kann sein. Aber ja, ich finde immer, vor allem wenn ich nach Frankreich gegangen bin, dann fand ich das ganz schön, weil ich kannte viele Spieler nicht. Das habe ich da so ein bisschen ausgenutzt, um die Mannschaften kennenzulernen und die neuen Spieler und so. Aber ehrlich gesagt, ich ich kann das Spiel nicht so gut und ich interessiere mich vielleicht auch so wenig für das Angriffsspiel. Mit Mbappé habe ich schon eine Meinung, aber da hören auch nur wenige Leute auf mich. Also das, die sagen immer, bleibt da hinter uns und versucht mal die Bälle zu halten. Also das ist, ja, das ist das Leben für einen Torhüter, glaube ich. Da muss man richtig laut schreien, wenn jemand dich hören möchte.
Wir hatten auch immer früher Probleme, als wir zu wenig Feldspieler hatten, dass vielleicht ein Torhüter mit aufs Feld musste. Dann musste immer der Henning oder der Matthias auf links oder rechts außen stehen und mussten da versuchen, keinen kaputt zu machen oder zu keinen zu faulen und muss einfach nur dastehen. Und
ja, man wollte sich immer beweisen.
Man wollte sich immer beweisen und gesagt, Henning, mach das nicht. Mach einfach wie wir es.
Ich habe auch, also zweimal habe ich so richtig Körperkontakt gehabt und da habe ich zweimal eine Rippe gebrochen. Also ich halte mich da komplett raus.
Das heißt Körperkontakt, dass ein Feldspieler zu weit zu dir reingesprungen ist oder dass du im Training draußen mitgespielt hast?
Naja, einmal habe ich versucht, den Ball zu klauen. Ich will sagen, bin dann jemand reingelaufen und da hat nachher gar keine Probleme und ich habe blaue Flecken überall und gebrochene Rippe und ja, deswegen habe ich gedacht, das mache ich lieber nicht, aber es ist eigentlich komisch, weil wenn wir Fußball spielen, dann kann ich gut mit Körper und Sack umgehen, aber ja, im Handball geht es leider nicht.
Das heißt, dass du auch im Fußball, also Handball-Torhüter sind dafür ja bekannt, dass sie grandiose Fußballspieler sind, das heißt, diese Tradition führst du fort, ja?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also der Unterschied ist ja, Handball-Torhüter, die arbeiten mit Hände und Füße und deswegen sind wir besser koordiniert als die Feldspieler.
Vollkommen richtig. Ich kann das nur bestätigen.
Ja, ehrlich.
Ich hoffe, du spielst besser Fußball als Palle. Also.
Ja, aber er spielt mit viel mehr Leidenschaft als ich.
Mit viel mehr Körperkontakt spielt.
Das auch, auf jeden Fall.
Wo wir bei Zukunftsplanung sind, du spielst jetzt bei einem absoluten Weltklasseverein. Du bist Däne. Wie hast du da für dich schon, sag mal, eine Vision, unabhängig davon, wie eine aktuelle Situation ist? Könnte eine Vision sein, dass du sagst, pass auf, du möchtest deine Karriere unbedingt vielleicht in Dänemark beenden? Oder ist das völlig offen? Gibt es da für dich eine Wunschvorstellung?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin für alles mehr oder weniger offen. Deswegen so, ja, also meine Frau hat da auch was zu sagen. Also wenn sie irgendwann sagt, okay, jetzt willst du nach Dänemark und will in ein anderes Land leben, dann bin ich dafür offen, weil sie hat jetzt mehr Jahren, müsste sie dahin gehen, wo ich gerne möchte. Obwohl wir eigentlich immer uns geeinigt haben, aber es ist ja auch so, irgendwann ist sie dran und wenn sie sagt, okay, jetzt ist die Zeit, dann ist es so. Aber ich kann mich schon gut vorstellen, irgendwann auch in Dänemark zu spielen, aber es ist kein Muss. Da gibt es ja immer Vor- und Nachteile. Ich kann da sehr wenig sagen, weil ich aktuell gar nicht weiß, was ich vorhabe.
Vielleicht sucht der THW Kiel nächstes Jahr noch einen Torhüter, wenn...
Du weißt, die brauchen nachher immer nächstes Jahr.
man weiß nicht, ob der Spanier überhaupt kommt, habe ich jetzt gehört oder gelesen. Ja, und deswegen klar. Brauchen sie vielleicht noch einen zweiten.
Alles klar.
Wenn Kiel so schlecht ist, oder warum will er nicht aus dem schönen Barcelona weg?
Ja, vielleicht war er mal zu Besuch, da hat gemeint, ab August regnet es da bis März wieder und deswegen gefällt ihm das wettertechnisch nicht so gut.
Dann weißt du mehr als ich. Ich weiß da gar nichts, was er vorhat.
Okay. Also auf jeden Fall, wenn sich ein Bundesliga-Team melden will, dann können sie das gerne machen.
Können sie immer gerne melden, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht mit der Bundesliga habe ich jetzt genug zu tun gehabt. Das ist so ein bisschen abgeschlossen mit der Zeit in Magdeburg, aber man soll ja nie sagen. Also es kann ja passieren, aber es ist nicht so wie der Plan.
Wieso hast du dich 2022 für Paris entschieden? Also war das Bundesliga-Alltag zu hart oder wolltest du einfach was Neues probieren?
Nee, eigentlich gar nicht. Es war lange mein Wunsch, in Magdeburg zu bleiben und weiter in der Bundesliga zu spielen, weil das macht riesen Spaß und die Reisen sind lang, aber In Paris sind wir auch viel unterwegs. Ist ja nicht viel einfacher hier. Aber als Paris mich kontaktiert habe, habe ich gedacht, so, okay, jetzt kitzelt so ein bisschen. Da habe ich ein bisschen Lust drauf. Und dann habe ich lange mit meiner Frau darüber gesprochen und am Ende haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir Magdeburg sehr lange erlebt und haben eine wunderschöne Zeit da gehabt. Aber jetzt ist vielleicht auch Zeit, was anderes zu probieren, bevor ich so alt bin.
Du teilst dir die Torwartposition in Paris mit Andreas Palika und er ist ja ein sehr extrovertierter Torwart mit viel Emotion. Wie würdest du dich einschätzen? Habe ich das richtig interpretiert, oder?
Ja. Komplett richtig.
Wie würdest du dich einschätzen?
Mit weniger Emotion als Zweifel. Nee, ich finde schon, wenn ich spiele, dann sieht man auch deutlich, ob ich zufrieden bin oder unzufrieden. Aber ich bin vielleicht eher ruhig und vor allem außerhalb des Spielfelds überlege ich vielleicht ein bisschen mehr, bevor ich was sage und ich so ist es vielleicht auch auf dem Feld. Also ich bin mehr in mich drin. Aber es ist immer schwierig, sich selber einzuschätzen. Das müsst ihr machen.
Ja, ich glaube, aus der Ferne können wir das sehr gut bestätigen. Auf jeden Fall ergänzt ihr euch beide sehr, sehr gut, weil ihr so unterschiedlich seid. Ich meine, das ist, glaube ich, das, was man oftmals sucht. Unterschiedliche Typen, die sich dann im Ideal ergänzen. Und euch beiden gelingt das ja in Paris da sehr, sehr gut.
Was ist dir denn in der Zeit, in der Bundesliga-Zeit noch in Erinnerung geblieben? Positiv wie auch negativ? Jetzt hast du das schon angesprochen mit den langen Reisen.
Ja, aber das ist nicht nur negativ. Also, weiß ich noch, wo meine Kinder noch sehr klein waren, dann war es auch mal schön, ein bisschen zu schlafen im Bus und uns den ganzen Tag schlafen. Und es gibt ja auch da schöne Sachen. Also, die Stimmung, überall in Deutschland, wenn man hinkommt, ist ja grandios. Das ist in Frankreich auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Aber in Deutschland ist das was anderes. Da ist so viele Emotionen drin, das muss man erleben. Und sonst die ganze Entwicklung in Magdeburg, natürlich mit der Meisterschaft gekrönt am Ende, war überragend. Aber ich finde, ich bin sehr stolz, ein Teil der Entwicklung in Magdeburg, dass ich da einen Teil hatte. Das macht mich sehr, sehr stolz und das ist vielleicht das Richtigste für mich.
Du hast die Meisterschaft gerade angesprochen. Was ist dir noch in Magdeburg in Erinnerung geblieben? Ich meine, ich bin ja gebürtiger Magdeburger. Ich kenne die Emotionen und auch die Leidenschaft des Publikums. Was gibt es da vielleicht noch für Geschichten, die dir, wenn wir jetzt drüber reden, so in Erinnerung kommen?
Ja, es ist ja zum Glück größtenteils schöne Sachen. Aber ich weiß noch, ich glaube, es war mein zweites Jahr in Magdeburg. Da haben wir das erste Jahr, war ziemlich erfolgreich. Wir sind Vierter geworden. Und dann spielen wir erst Heimspiel, das zweite Jahr spielen wir gegen Bergischer, glaube ich, und gewinnen nur, sag ich mal, mit 4 oder 5 Toren. Und da gab es schon Pfiffe in der Halle. Ich habe gedacht, so, okay, das ist jetzt wird es ernst. Aber das beschreibt, finde ich, ganz gut die Emotionen, die du dann wieder auch sagst. Das ist, ich habe das nirgendwo anders so erlebt. Die Leute, die leben wirklich Handball oder Sport allgemein. Und wenn es gut läuft, dann sind die voll hinter dir. Und wenn es mal schlecht läuft, dann merkt man das auch ab und zu. Und das war für mich sehr, sehr schön, das zu erleben. Es war auch mal, es gab ja Sachen, wo ich dann mit meinen Kindern darüber sprechen müsste, warum sind da eine ein bisschen sauer auf mich. Ich muss nicht erklären, dass ich gestern keinen Ball gehalten habe, aber so ist es. Und das fand ich richtig schön. Und, das war ein
toller Erlebnis. War das dann auch, ich sag mal, für deine Familie eine neue Erfahrung, dass, ich sag mal, du vielleicht nicht nur auf dem Feld oder wenn du in der Halle bist, mit Emotionen in Kontakt kommst, sondern vielleicht auch außerhalb des Handballfeldes, dass du, wenn du in der Stadt vielleicht unterwegs warst, dir dann vielleicht positiv wie negativ Gemütsäußerungen zugebracht wurden. Wie seid ihr als Familie damit umgegangen?
Ja, geht ganz gut. Also wir haben manchmal darüber gesprochen. Zum Glück sind 99% sind ja Leute, die freundlich sind und die die sagen nur nette Wörter, aber manchmal kommt das andere auch. Das merken wir jetzt auch durch soziale Medien und alles. Das ist gar kein Geheimnis, das ist auch mal, da wird mal ganz hart geschrieben. Und ich habe auch ein paar Facebook-Freunde gelöscht, weil ich dachte am Anfang, ja, ich habe alles akzeptiert und alles gut. Und manchmal habe ich dann was gelesen und ich habe gedacht, okay, aber warum sind wir dann müssen wir nicht Freunde sein auf Facebook. Du kannst deine Meinung haben, gar kein Problem, aber ich will das ja nicht lesen. Dass du mich oder Trainer oder Mannschaft oder wer auch immer kritisiert. Also das ist für mich, dann muss man da ein bisschen Abstand halten. Und das ist dann, wie es ist, weil alle Leute können sagen, was die wollen, das ist ihr Recht, aber ich möchte das nicht immer hören.
Jetzt lass uns über Paris reden. Seid ihr mit Paris im Soll? Ihr habt jetzt alles gewonnen, hattet ein schweres Auswärtsspiel in Veszprém, das ihr deutlich verloren habt, aber seid ihr im Soll momentan? Also war damit zu rechnen, dass ihr in Veszprém verliert?
Ja, ich glaube, damit zu rechnen, das darf man ja nicht sagen. Wir gehen immer davon aus, dass wir die Spiele gewinnen. Aber es kann ja mal passieren. Wir haben da sehr, sehr deutlich verloren und das war nicht gut. Davor hatten wir auch einen Supercup gegen Nantes verloren. Und ich glaube, gerade deswegen gab es ein bisschen Stress danach, weil wir hatten in den zwei Spielen gar keine Chance. Und deswegen war uns vielleicht auch ein bisschen Stress da. Aber ich finde, mittlerweile haben wir uns gesteigert und wir sind stabiler geworden. Auch wenn nicht alles läuft perfekt. Aber ich finde schon, dass wir unsere Arbeit besser machen jetzt. Und ja, manchmal ist das auch gut, dass man da ein bisschen, wie sagt man, ehrliche Worte zueinander sagt. Und dann kommt man auch weiter.
Dafür ist Palle ja auch bekannt, für seine ehrlichen Worte. Gab's da nicht mal ein Video zwischen Palika und Andi Schmid in irgendeiner Halbzeitpause?
Das kann sein.
Da habe ich auch was gesehen, da sind die beiden aneinander geraten und haben es ja danach wieder entschuldigt, sind halt beide emotional, aber ich finde, sowas gehört auch mit dazu. Vor allem, dass man sich ausspricht, so wie du es gesagt hast, wenn man Dinge nicht anspricht, die nicht funktionieren, dann kann man sich auch nicht verbessern, ne?
Ja, manchmal, wenn du gewinnst, aber nicht gut spielst, dann sagst du, ah ja, es wird schon besser.
Genau.
Und irgendwann kriegst du dann richtig eine und dann muss man da härtere Wörter zueinander sagen. Aber ich glaube, das gibt es überall, wo der Druck hoch ist. Das war bestimmt nicht anders in Kiel. Oder in Magdeburg war es auch manchmal so, vor allem am Ende, wo ich da war, wo die Erwartungen höher sind und dann wird es halt auch manchmal ein bisschen härter.
Das gehört ja dazu.
Ja, es macht auch wenig Sinn, wenn das nur vom Trainer kommt, sondern es muss ja auch aus der Mannschaft herauskommen, das Eigeninteresse, sich zu verbessern. Und wenn Dinge nicht laufen, dann muss das auch aus der Mannschaft angesprochen werden.
Ja, natürlich. Und dafür braucht man Leute, die da anfangen. Da bin ich vielleicht eher so ein Typ, da, okay, wenn es anfängt, okay, dann rede ich mit. Aber ich bin nicht der als erstes sagt, okay, jetzt habe ich ein paar Wörter zu sagen und dann geht's voll los. So bin ich nicht. Aber das ist ja gut, da hatten wir ein paar andere Leute, die da mit besser, sag mal, besser umgehen kann.
Aber in Kiel hatten wir doch, hat doch gereicht, wenn der Trainer was gesagt hat, oder nicht?
Ja gut, das war eine gelebte Demokratie. Also jeder durfte was sagen, aber
hat keinen interessiert, hat keinen, ne, der Trainer interessiert. Hat gesprochen.
Es gab einen Direktor vorne, der hat gesagt, in welche Richtung es geht und dann, jawohl.
Ich dachte eigentlich, es gab viele Spieler, vielleicht gibt es immer noch, das weiß ich nicht, aber wenn ich so zurückdenke, es gab ja viele Spieler da, die, wenn ich das so von außen gesehen habe, wo ich dachte, okay, die haben schon ihre Meinung.
Ja, also willst du da ein paar Namen nennen, die du denkst, dass der?
Es gibt ja ein paar, aber also ihr zwei, ich denke ja auch, was soll ich sagen, Omeyer hat ja auch so von außen, wenn ich das sehe, dann hat er auch immer eine Meinung zur Abwehrarbeit. Aber ich finde, das war schon viele Charaktere, oder? In der neuen Mannschaft.
Und er hatte immer eine Meinung, aber der war halt ja. Torhüter, ne?
Ach, der das glaube ich ja wohl nicht jetzt hier. Du siehst, ja, du wirst nicht nur vom Trainer runtergedrückt, sondern die Spieler auch. Also wenn du siehst, die, die Generation vorher noch mit Wieslander, Stefan Löfgren, Stefan Olsson, also das waren ja charakterstarke Spieler und auch sehr erfolgreiche. Ich glaube, punktuell haben die dann auch auf dem Feld natürlich ihr Know-how eingebracht, aber rein von der Strategie her war es zu Nockers Zeiten, galt nur ein Wort und das war seins. Ich glaube, Nikolaj Jakobsen hatte einen guten Draht zu ihm. Ich glaube, wenn es Probleme gab, so in und um die Mannschaft, dann hat er mit ihm gesprochen. Er war so einer der wenigen, die dann in die Kabine reingegangen ist, die, ja, wie soll ich das sagen, vernebelt war.
Da wurde schon vorm Spiel geraucht hier. Da rauchten vorher schon die Köpfe, die Zigarettenqualm.
Da war eine andere Zeit, das ist halt 20 Jahre her. Ja, ja jetzt lass uns kurz drüber reden, Paris. Ich meine, in Paris hat man natürlich große Ansprüche und ihr seid national natürlich sehr, sehr erfolgreich. Der große Wurf mit der Champions League, der fehlt noch. Könnte man sagen, dass das vielleicht eines der großen Ziele ist in diesem Jahr, diesen Bock endlich umzustoßen und die Champions League zu gewinnen?
Ja, also das ist jedes Jahr ist das das allergrößte Ziel. Das ist so ein bisschen, man will ja auch, dass man nächstes Jahr Champions League spielt, deswegen müssen wir auch die Liga gewinnen. Aber man merkt schon, also Champions League, das ist das das Allerwichtigste, weil das fehlt noch. Und das ist beim Fußball so, das ist beim Handball so, das ist ein ganzer Verein so. Also das ist wirklich das Allerwichtigste und das finde ich auch schön. Und man merkt auch die Enttäuschung, wenn es nicht läuft. Und man merkt die Enttäuschung im ganzen Verein. Also jedes Jahr, ich bin jetzt einmal zum Final Four mit Paris gefahren und da war, also alle haben sich gefreut und alle haben gedacht, okay, dieses Jahr machen wir ein klein bisschen anders, damit wir gewinnen. Und hat doch nicht gereicht. Und wenn wir dieses Jahr hoffentlich nochmal dabei sind, dann machen wir nochmal ein bisschen anders, damit wir dieses Jahr gewinnen.
Was könnte das kleine bisschen anders sein? Hast du da eine Idee? Weil ich sag mal, aus meinem Gefühl, wenn ich von außen auf die letzten Final Four geguckt habe, hat oftmals der vermeintliche auf dem Papier Außenseiter gewonnen. Vielleicht, weil er nicht diesen Druck hatte oder was auch immer. Wie würdest du das einschätzen? Also erstmal vielleicht mit der Drucksituation und dann, was könnte das kleine bisschen anders sein, um erfolgreich zu sein?
Ja, also ich gebe dir völlig recht. Das ist sehr oft der Außenseiter, der gewinnt. Warum auch immer, aber es gab so viele verrückte Spiele da in Köln, wo du denkst, okay, ist das Spiel vorbei und dann dreht sich doch oder ja, plötzlich kann eine Mannschaft kein Handball mehr spielen oder das hat wirklich sein eigenes Leben. Aber was man da verändert, das weiß ich nicht, kann ich mir so in die kleine Ablauf, okay, dieses Jahr fahren wir vielleicht mit der Zug, kein Bus oder kein Flug oder was auch immer, das sind so nur für den Kopf, um etwas anderes zu machen, glaube ich. Zu sagen, okay, jetzt haben wir wirklich alles versucht, um das alles zu optimieren. Aber es ist schon, ich kann mich noch an der großen Enttäuschung erinnern, vor 2 Jahren haben wir da gegen Kielce im Halbfinale mit 1-2 verloren. Und da hatten wir wirklich das Gefühl, wir waren die bessere Mannschaft in dem Spiel, aber ja, leider hat es nicht gereicht.
Jetzt sagt man ja, dass Deutschland die stärkste Liga der Welt hat quasi, aber ich finde, dass Frankreich immer stärker wird. Also es gibt ja, früher gab es jetzt immer nur Mannschaften mit Paris und Montpellier und jetzt mittlerweile gibt es viele Mannschaften. Nantes war letztens auch in der Champions League Final Four dabei und ich habe jetzt geguckt, Toulouse ist glaube ich Tabellenzweiter momentan. Hast du das Gefühl auch, dass die Liga immer stärker wird?
Es ist schwierig zu sagen, nach nur 3 Jahren. Also ich finde schon, dass das Niveau in Deutschland ist ein bisschen höher. So wenn du über die ganze Liga guckst. Aber ich finde schon, also wir, Nahen und Montpellier sind, finde ich seit lange sehr, sehr gut. Dann nimmst du auch Toulouse, das ist wirklich eine Mannschaft, die spielen ein ganz anderes Handball. Also wenn man da ein bisschen Handball, sag mal, oder sehr Handball interessiert ist, dann soll man das mal angucken, weil das ist wirklich, die machen das anders und das ist sehr unangenehm, gegen die zu spielen. Dann finde ich Limoges, machen eine überragende Arbeit zurzeit auch. Also da gibt es schon paar Mannschaften, die richtig gut sind, und es kommt immer wieder neue, spannende Spieler. Das finde ich hier in Frankreich, das ist wirklich, manchmal siehst du da individuelle Fähigkeiten, wo du denkst, das ist direkte Welthandballer, was du da machst. Aber das ist, da fehlt vielleicht ein bisschen die Konstanz, aber es ist manchmal so individuelle Sachen, wo du denkst, das ist wirklich krass, was die da machen.
Aber denkst du, die französische Handballschule ist ein bisschen anders als jetzt die dänische oder die deutsche auch? Weil wenn man jetzt über die Jahre zurückblickt, hat Frankreich doch sehr viele gute Nationalspiele in Reihe rausgebracht, wo man sagt, ja, das ist in Deutschland jetzt erst wieder so, dass die wieder gute Spiele rausbringen.
Ja, also jetzt weiß ich ja nicht, wie die Jugendarbeit genau in Deutschland ist, aber jetzt kann ich ja ein bisschen so verfolgen durch meine Kinder, wie die das in Frankreich machen. Und das ist Jungs sehr individuell. Also wenn ich zurückdenke an meine Zeit in Dänemark, dann war das so, alle müssen den Ball berühren, bevor jemand ein Tor werfen dürfte. So ist es nicht hier. Also wenn einer gut ist, nimmt er den Ball und wirft. Und dann wirft nochmal. Also das ist so, ja, wenn du gut bist, dann machst du einfach. Dann das ist es vielleicht ein bisschen individueller. Ich weiß es nicht genau, weil so gut kenne ich mich da nicht aus, aber was ich so von außen gesehen habe, dann wird wirklich, ich sag mal, gefordert, die individuelle Fähigkeiten. Und das finde ich sehr interessant. Und das ist auch das, was ich sehe, wenn wir gegen Zweitligamannschaften spielen oder gegen Mannschaften mit sehr jungen Spielern. Also die haben da wirklich fantastische individuelle Fähigkeiten.
Du hast jetzt gerade die Ausbildung angesprochen, weil du ein bisschen Einblick hast durch deine Kinder. Wie würdest du das generell sagen? Weil wenn wir, ich sag mal, dänische Gäste haben, wir versuchen natürlich immer ein bisschen Vergleich herzustellen und zu erfragen, Mensch, was macht ihr in Dänemark so gut? Ihr seid natürlich in den letzten Jahren, auch gerade was die Nationalmannschaft angeht oder Spieler, die nach Deutschland kommen, sehr erfolgreich. Was macht die dänische Ausbildung oder die dänische Schule so gut, dass einfach so viele gute Handballer rauskommen? Und wo liegt vielleicht der Unterschied, wenn du ein bisschen Einblick vielleicht hast, noch aus Magdeburger Zeit, wenn du Dänemark, Magdeburg und jetzt Paris vergleichst, wo liegen da so die Unterschiede?
Das ist ehrlich gesagt schwierig für mich zu sagen, weil ich habe das nicht so viel gesehen in Deutschland, wie die Jugendarbeit ist. Ich kann nur sagen, da kamen immer wieder gute Spieler, fand ich. Was die genau in Dänemark machen, ich weiß es nicht. Da ist wirklich, ich glaube, da ist vielleicht ein bisschen Glück mit drin auch. Ich habe da keine richtige Antwort. Ich finde, es ist einfach überragend, was für Chalang momentan nach Dänemark rauskommt, aber die Geheimnisse,
die kenne ich leider nicht.
Na, auf jeden Fall macht er vieles richtig. Ja, wir hatten auch das Thema allein die Torhüter, ne? Also wenn man sieht, wie viel, also nicht gute Torhüter, sondern Weltklasse-Torhüter, die Dänen rausbringen, das spricht für eine klare und gute Schule. Wir haben es ja jetzt auch bei Olympia gesehen, wieder mit herausragender Leistung. Ich meine, du gewinnst große Titel nur mit einer guten Abwehr und herausragenden Torhütern. Und da seid ihr seit Jahren überragend. Also das, vielleicht kannst du dich an deine eigene Ausbildung erinnern. Was waren da vielleicht so die Schwerpunkte, wo du sagst, hey, das hat mir unglaublich geholfen in meiner Leistungsentwicklung und auch um Stabilleistung zu bringen?
Das gibt ja mehr Faktoren, aber erstmal hatte ich als ich sehr jung war, hatte ich einen sehr guten Torwarttrainer, der auch kurz in Magdeburg war, Antonio Parecki, der war lange in Dänemark mit der Jugendnationalmannschaft, hat damit was zu tun. Und dann kam, wenn ich, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt war, dann hat der damalige Nationaltrainer Oleg Wilbeck, der hat angefangen mit der schwedischen Torwartlegende Klas Hellgren zusammenzuarbeiten. Mhm. Und da hat Miklos Landin und mir und zwei noch sind dann nach Schweden geflogen und hat da mit ihm trainiert. Und der ist dann auch später Torwarttrainer für die Nationalmannschaft geworden. Und der hat so die Schüler ein bisschen, ich sag mal, der Basis war sehr gut und da hat das dann ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Und das hat dann mehr Torwarttrainer in Dänemark jetzt haben Ideen von das genommen und der Arbeit weitergemacht. Und plötzlich hatten wir dann sehr, sehr viele Torhüter von hohem Niveau. Und irgendwann hat man auch, als ich angefangen habe, dann müssten alle aussehen wie Kasper Witt, also Schlang und konnten viel laufen und alles. Und jetzt haben wir gesagt, okay, vielleicht kannst du auch gut halten, obwohl du nicht 10 Kilometer laufen kannst. Also das ist jeder hat da seinen eigenen Stil, aber die Gedanken hat damals von Klaas Hillgren viel, ist von Klaas Hillgren viel gekommen. Und das hat mir persönlich sehr viel geholfen. Später dann auch mit Thomas Svensson, der hat auch Nationalmannschaft übernommen und war auch in Magdeburg mein Torwarttrainer. Und der hat eigentlich die Arbeit nur weitergemacht. Also gleiche Ideen, immer wieder ein bisschen geändert und immer wieder Bock gehabt, alle Torhüter besser zu machen. Und das finde ich, das ist sehr, sehr wichtig, dass du nicht nur sagst, okay, ich konzentriere mich auf zwei oder drei, sondern alle, die Bock haben, die können hier ein kleines Teil davon haben und können sich entwickeln. Und das fand ich richtig interessant.
Wen habt ihr in Paris als Torwarttrainer?
Wir haben meine Franzose, Patrick Annonay, in Frankreich eine richtige Torwartlegende. Der hängt jetzt, sagt man so, unter die Decke
als Ehrenspieler.
Ehrenspieler. In zwei verschiedene Vereine in Paris, innerhalb Paris, das ist schon ganz stark, das hat man nicht so oft gesehen. Aber dahin gibt es hier bei PSG in der unteren Decke und auch in Tremblay. Also da macht schon ein richtig gute Arbeit. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich nach Frankreich gegangen bin, um da neue Impulse ein bisschen zu kriegen, weil wir sehen das irgendwie ein bisschen anders.
Und das finde ich interessant.
Gibt Titi auch ab und zu mal Tipps oder schüttelt mit dem Kopf, wenn es nicht so läuft?
Der ist eigentlich relativ ruhig. Also das erste Jahr hatten wir keinen Torwarttrainer und dann haben wir so als Spaß gesagt, Schuchidja konnte mal zum Training kommen und ein bisschen ums Trainieren, aber der hat keine Lust auf das gehabt. Und das ist ja auch okay, der ist ja sportliche Leiter, also das ist nicht sein Job, aber nee, der sagt eigentlich nicht so viel zu uns. Das
relativ ruhig, würde ich sagen.
Ich glaube, er hat auch früher zu Palle ziemlich viel gesagt, das hat er sich jetzt alles verkniffen.
Achso, du meinst in Kiel. Ja, okay,
in Kiel, ja. Da hatten sie sich richtig lieb auf dem Zimmer, die beiden.
Ja, das habe ich auch gehört.
Du meinst, da haben sie sich schon ausgesprochen?
Die haben sich ausgesprochen, so richtig.
Ja, es gibt nicht mehr zu sagen.
Ja, jetzt seid ihr viel unterwegs. Wie sieht es aus, die Freizeit, die du hast, wie nutzt du die? Hast du ein Hobby? Machst du viel mit der Familie?
Ja, also ich spiele gerne Golf, wenn ich mal Zeit habe. Das ist dann ein bisschen schwieriger hier in Paris, weil man muss schon außerhalb der Stadt fahren, um zu spielen. Und ich habe ja, wie gesagt, kein Auto. Da bin ich ein bisschen abhängig von anderen Spielern. Aber wir spielen schon gerne, wenn es geht. Sonst, heute muss ich noch zum Ikea, also das ist ja auch eine Art Hobby, da mit meiner Frau da hinzugehen, das ist wunderschön. Und dann versuchen wir halt, die Stadt zu genießen, wenn es geht. Heute ist ein Feiertag, weil wir gestern gespielt haben und dann ein bisschen raus, vielleicht was Schönes zu essen und dann,
dann ist das schön.
Aber ohne Auto wird das schwer zu Ikea, also irgendwas Großes zu kaufen oder lässt sie das alles liefern?
Ja, stimmt. Ja. Nee, ich gehe mit und dann trage ich alles, was ich kann. Und dann
hoffen wir, dass das reicht.
Ist der Training für heute, ja. Oder ist es dann auch vielleicht dein Hobby, ich sag mal, handwerklich? Bist du handwerklich begabt? Also wenn ihr vielleicht einen Schrank heute kauft?
Nee.
Zwei linke Hände.
Ja, ich mache das gerne und ich bin sehr stolz, wenn das funktioniert. Aber ich bin wirklich nicht gut. Nee, echt nicht für mich.
Ja, bei der schwedischen Mark, wo du einkaufen gehst, da soll das ja relativ einfach sein. Also ich habe mich daran auch schon oft probiert, habe dann eine Stunde gebraucht, um zu verstehen, was auf dieser Gebrauchsanweisung steht. Nicht verstanden, aber ist ja gut, dass man jemanden im Umfeld hat, der es versteht und dann auch handwerklich kann.
Ja, also das, ich kriege das hin irgendwie, aber meistens dann stehe ich nachher mit drei Zeile und dann denke ich, okay, die sollte ich eigentlich benutzt haben, aber gut, dann schmeiße ich die weg und
hoffe, dass es geht.
Also solange alles hält, ist alles gut.
Ja, das sage ich auch immer.
Und wenn keiner weiß, also keiner sieht, dass ich das wegschmeiße, dann ist alles gut.
Jetzt waren Paris die Olympischen Spiele. Wie hast du die erlebt oder hast du einiges dir angeschaut oder wie war das für dich?
Ja, also wir waren ja da in unserer Vorbereitung, also ich hatte nicht so viel Zeit, was zu sehen. Leider, weil ich fand, das war hervorragend, was die hier gemacht haben und alles drumherum waren super. Das habe ich so ein bisschen, das konnte ich ein bisschen sehen, weil wenn wir durch die Stadt gefahren sind, dann sieht man ja was. Ich war beim Hardball einen Tag natürlich und habe da ein bisschen was gebucht. Dann dürfte ich auch Golf sehen. Aber sonst war es echt schwierig, da Karten zu kriegen. Ich wollte es auch unbedingt zum Eiffelturm und da mal mir Beachvolley anschauen, aber das war leider nicht möglich.
Okay, wie bist du damit umgegangen? Warst du jetzt enttäuscht, dass du jetzt vielleicht nicht unter den ersten beiden Torhütern warst, oder war das für dich von vornherein klar? Wie bist du damit umgegangen?
Man hofft ja immer, dass es klappt, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt bin ich jetzt ein paar Jahre nicht eingeladen geworden und ich weiß ja, wie Nikolai das sieht, der nimmt die anderen zur Seite und das heißt nicht, dass ich nicht hoffe, dass ich irgendwann nochmal Nationalmannschaft spiele, aber ich wusste ziemlich klar vor der Olympischen Spiele, dass er Niklas und ihn nimmt, weil diese Seite einfach vielleicht die zwei besten Torhüter der Welt sind oder unter die ersten fünf zumindest. Deswegen, war die Enttäuschung nicht groß, aber ich habe natürlich gehofft und alles dafür getan, aber hat leider nicht gereicht.
Jetzt hat ja Landlied aufgehört, jetzt besteht ja wieder die Chance.
Ja.
Wenn du guckst so, wusstest du denn nicht, dass Landlied sein letztes Turnier gespielt hat?
Doch. Ich wollte nur sagen, es ist ja, du hast von gutem Wein gesprochen, deswegen ist alles offen und nach deiner Reaktion auch, bist du dabei oder dafür, für Gespräche bereit, gerne zurückzukommen?
Auf jeden Fall. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dann stehe ich da und wie gesagt, ich fühle mich auch ganz ganz fit. Also das ist nicht körperlich, sondern eher die Fähigkeiten. Oder? Aber nee, das ist dann Nikolais Entscheidung. Er weiß, wenn er mich braucht, dann bin ich bereit. Und dann muss man nur versuchen, seine Leistung zu bringen und dann hoffentlich klappt das. Aber ja, ich bin ja auch nicht dumm. Ich weiß ja, dass ich jetzt 36 bin und vielleicht will er was Neues dabei haben.
Das ist seine Entscheidung.
Erfahrung ist nie verkehrt.
Das stimmt.
Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen dafür. Ja, danke. Du kommst ja aus einer Handballerfamilie. Deine Mama hat auch Nationalmannschaft gespielt. Ich glaube, dein Papa, wenn ich es richtig gelesen habe, war Trainer. War für dich damit der Weg, in den Handball zu gehen, vorgegeben oder hättest du auch in einer anderen Sportart erfolgreich sein können?
Also ich habe eigentlich früher mich dafür entschieden, Fußball zu spielen, weil ich dachte, ich war richtig gut. Und irgendwann habe ich dann so, also ich habe immer beides gespielt, Handball und Fußball. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich ein Jahr voll Fokus auf Fußball und habe mit Handball aufgehört. Und dann habe ich irgendwie den Lust so ein bisschen verloren und ich war nicht gut genug. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt dann spiele ich Handball. Alle meine Freunde haben Handball gespielt. Und dann, seitdem habe ich nur Handball gespielt. Aber das war nie so, dass meine Eltern gesagt haben, du musst Handball spielen. Ich bin natürlich ich war immer in der Halle, weil, meine Mama hat gespielt, mein Bruder hat gespielt, mein Cousin, alles. Ganze Familie haben gespielt und deswegen war ich immer mit einem Ball unterwegs in der Halle, aber es war nie so, die haben gesagt, jetzt musst du Handball spielen.
Welche Position hast du denn im Fußball gespielt? Warst du da auch im Tor oder warst du eher?
Nee, ich habe angefangen als der kreative Nummer 10. Fand mich da richtig toll, aber irgendwann bin ich dann im Abwehr gelandet und ich war eigentlich ziemlich gut so mit dem Kopf. Bin ja relativ groß für einen Fußballer, aber mit den Füßen hat es leider nicht gereicht.
Und wo spielst du jetzt beim Fußball, beim Aufwärmen?
Ja, überall.
Gibt's da keine klare Verteilung, wo jemand zu stehen hat?
Doch, du weißt ja, wie es ist. Also es gibt einige, die sagen, okay, du bleibst da in der Ecke stehen.
Ja.
Und dann gibt es einige, die sagen, okay, du kannst dich ein bisschen freier bewegen und dann sind wir ein paar Leute, wir versuchen überall zu sein.
Ja, bei Christian muss man auch mal gucken, wo wir den parken, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne?
Also. Der Henning stand immer ganz hinten, hat alles umgewämst, was da gekommen ist. Also der durfte nie nach vorne über die Mittellinie.
Also deswegen ist interessant, wie du sagst. Also ich glaube daran, dass so eine gewisse Intuition in einem drin ist. Also entweder bist du jemand, der nach vorne rennt, auch die Fähigkeit hat, vorne Tore schießen zu wollen. Für mich war es wichtiger, hinten, dass hinten kein Tor reinkommt. Und auch vom Talent war ich in der Abwehr eher besser aufgehoben als in der Offensive. Ja.
Aber das mache ich auch mehr. Also es gibt ja, das wisst ihr ja auch, es gibt so viele Handballer, die denken, die sind die besten Fußballer der Welt und die wollen überall sein. Aber der Mannschaft braucht einige, die sagen, okay, ich bin Abwehrspieler und dafür bin ich richtig gut. Und die bleiben auch da. Und dann will ich jetzt keine Namen nennen, aber wir haben ein paar Spieler bei uns, die haben viel zu hohe Erwartungen.
Nenn Namen, komm jetzt.
Palle ist auch so einer.
Also, Palle, der spielt eigentlich gar nicht schlecht. Und der spielt mit der Leidenschaft und der versucht wirklich. Und dann haben wir so einen wie Kent Robinson. Und ich weiß, dass alle, die mit ihm zusammengespielt haben, können das bestätigen. Also das ist eine absolute Karte. Weißt du? Weil der meint, der ist der Fußballgott, aber
nee. Das sind immer die Linkshänder. Die überschätzen sich oftmals einfach.
Nein, also Titi war auch so einer. Der war immer vorne und wollte immer den Ball haben. Und dann ging der Blick, wenn er den Ball hatte, erstmal nach unten und hat ihn nicht mehr geguckt, ob da irgendwo ein freier Spieler ist. Und er hat gedacht, die anderen sollen laufen und sollen mir den Ball geben, weil ich die Tore mache.
Ja, also ich habe übrigens gehört, jetzt wo du das sagst, dass in Paris, da darf man ja nur zwei Berührungen haben im Fußball. Und das ist, weil wenn Titi kam, der hat immer nur den Ball geklaut,
genau,
hat gedribbelt und so. Und deswegen haben wir gedacht, okay, jetzt spielen wir mit zwei Berührungen. No.
Das war früher schon so mit Titi. Der wollte nie den Ball abgeben.
Der Torwart endlich mal den Ball hat.
Janik, vielen Dank. Ja, wir sind mit unseren Fragen durch. Gibt es denn noch ein Thema oder eine Frage, die wir vielleicht vergessen haben? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Oh. Weil ich glaube, wir haben schon ziemlich viel besprochen.
Super.
Ja, auch schön mal wieder ein bisschen Deutsch reden. Das
habe ich lange nicht gemacht.
Und du sprichst ein sehr gutes Deutsch, das muss ich sagen. Ja, also vielen Dank nochmal dafür. Und vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir drücken dir und Paris die Daumen, dass ihr eure Ziele erreicht. Bleibt gesund und dann freuen wir uns auf ein nächstes Treffen. Liebe Grüße.
Dankeschön.
Ciao. Ciao.